SAP Explain, der Podcast für Themen rund um SAP.
Hallo und herzlich willkommen bei SAP Explain, der Podcast für Themen rund um SAP. Heute sitze ich hier wieder mit meinem Kollegen Adrian und wir sprechen über SAP Migrationsstrategien und heute im Speziellen über die Brownfield-Strategie. Wir hatten in der letzten Woche darüber gesprochen, welche Strategien es gibt, also Brown, Green und Bluefield, und haben da so einen groben Überblick gegeben, so ein kleines bisschen Entscheidungshilfe gegeben, wann mache ich was. Die Story für heute wäre, wir haben uns jetzt für Brownfield entschieden und wie gehen wir da jetzt vor? Was machen wir als erstes?
Ja, machen im Grunde das weiter, wo wir uns letzte Woche ein bisschen gebremst haben. Wir sind ja schon im Gespräch schon viel tiefer eingestiegen, als wir eigentlich wollten, und heute geht es da mal ein bisschen weiter.
Also genau.
Unser Setup ist jetzt, wir haben uns fürs Brownfield entschieden.
Und wir haben einen Startpunkt?
Wir haben einen Startpunkt.
Ja. Startpunkt, wir haben unsere Variable. Irgendwie, je nachdem, bei welchem Kunden wir so sind, haben wir da vieles erlebt. Ne?
Ja, und das. Wir gehen aber, da wir Migrationen besprechen, gehen wir davon aus, wir haben schon ein SAP im Haus.
Richtig. Also das ist auf jeden Fall mal
so definiert. Wir gehen auch mal davon aus, es ist nicht mehr das R2, sondern wir sind schon beim ECC.
Ja, richtig.
Und wir haben uns, da haben wir erstmal beim letzten Mal schon kurz gestriffen, das Thema mit dem Auslaufen der Nutzungsmöglichkeiten vom ECC.
Richtig. Gemerkt habe ich mir, 2026 heißt, ERP 6 muss ich mindestens haben.
Ganz genau. Also wer noch auf ERP 5 oder früher ist, der muss bis Ende 25 entweder auf HANA gegangen sein, auf S4 HANA. Ich sage nicht gerne HANA, ich sage S4, weil HANA ist die Datenbank, S4 ist das Release.
Ja, dann sag auch gleich SAP.
S4, ja, das ist ein, ja. Okay. Und damit kannst du auf jeden Fall weiter, wenn wir jetzt einen ECC haben mit 6, 7 oder 8, kannst du weiter nutzen bis 27 darfst du es nutzen. Und wenn du dann halt nochmal die Extended Maintenance dazu kaufst, dann geht es bis 30 weiter.
Richtig.
Das ist erstmal so der Rahmen, in dem wir unterwegs sind. Und dann gibt es so ein paar Dinge, über die wir uns dann halt Gedanken machen müssen. Wenn ich jetzt von meinem ECC wechsel, und erstmal habe ich schon vorab den Schritt auf die HANA-Datenbank gemacht. Also es gibt Kunden,
habe ich schon Unicode, das wäre noch da vorher.
Unicode wäre das eine.
Wenn ich noch bei ERP 6 bin, ging es ja noch ohne.
Ja, war optional, konnte man machen. Viele Kunden, die je nachdem, wann man die S4-Einführung gemacht hat, die haben nie ein Non-Unicode-System gesehen.
Ja.
Ja, und andere müssen halt diesen Schritt noch machen.
Richtig.
Und dann noch die Frage, hat man schon den Schritt auf die HANA-Datenbank gemacht. Das ist halt auch etwas. Und das sind auch Einflussgrößen, die den Migrationsaufwand im Brownfield ganz klar beeinflussen. So, wenn ich noch all mein Code auf Unicode anpassen muss, muss ich halt an viele Stellen nochmal ran.
Ja.
Je nach Qualität der Softwareentwicklung und nach der Menge der Eigenentwicklung. Und das Gleiche hast du auch bei der HANA-Datenbank. Ja, da gibt es dann halt klassisch so die eigenen Select-Statements und so weiter. Aber ich glaube, wir greifen da so ein bisschen vor bei allem, was da auf uns zukommen wird.
Mhm.
Weil wir uns vielleicht erstmal überlegen müssten, wenn ich das jetzt entschieden habe, ich weiß, von wo ich starte, wo laufe ich los, dann wie mache ich es denn?
Genau, da gibt es halt die Activate-Methode von SAP, die kann ich benutzen. Es gibt eine Roadmap für den Brownfield-Ansatz, die sollte ich mir zumindest angeschaut haben. Also auch wenn ich der Meinung bin, ich weiß es besser und ist mir doch egal, was SAP alles rausgefunden hat, würden wir aus unserer Erfahrung heraus empfehlen, mal diese Roadmap anzuschauen und sich da zumindest ein bisschen Inspiration zu holen, an was man so denken muss. Das ist bestimmt hilfreich.
Ja, auf alle Fälle. Man vergisst so schnell Dinge oder es passieren Sachen, an die man nicht gedacht hat. Ja,
ja. Also es spart auch Zeit, diese Roadmap mit den ganzen Beschleunigerdokumenten, die da so dabei sind. Es wäre falsch, das nicht zu tun. Genau. Also das heißt, ich suche mir eine Methode aus. Im Idealfall nimmt man Activate, ist kostenlos frei verfügbar über den Roadmap-Viewer. Können wir auch in den Shownotes mal verlinken, wie man da hinkommt. Und dann muss ich irgendwie mit dem Projekt beginnen. Jetzt könnte man sich vorbereitende Schritte überlegen.
Klassischer Schritt auf jeden Fall mal Archivierung.
Archivieren, genau.
Archivieren. Also
ist eine Option, ist kein Muss.
Aber macht, man nicht, aber macht natürlich den gesamten Aufwand der Datenanalyse und so weiter beschleunigt das. Also wenn man dann anfängt mit dem ganzen Conversion-Projekt. Ja, da gibt es so Tools, die man da benutzen muss. Es gibt Readiness-Checks und alles. Die analysieren die Daten erstmal. Und allein das geht viel schneller, wenn weniger Daten zu analysieren ist.
Weil eine Fehlerliste ist viel kürzer wahrscheinlich, weil man die Säge von vor 20 Jahren.
Ja, ich habe da Listen gesehen, da waren Fehler drin, weil da Inkonsistenzen existierten. Ich weiß nicht warum, es gibt nur so Verdachtsmomente, dass da jemand dass da jemand auf der Datenbank rumgefuscht hat. Und dann sagt das System, aber hier ist irgendwas inkonsistent. Da wird deine FI-Migration nicht funktionieren, wenn das so bleibt. Ja. Wenn man diese Daten vorher schon los ist, dann macht man sich das doch weitaus einfacher. Die jeweiligen Prüfläufe, weil man macht halt so einen Readiness-Check einmal, dann sieht man da einen Umfang von Dingen, um die man sich kümmern muss, die man bewerten oder korrigieren muss. Und dann macht man den nächsten Prüflauf. Und wenn die Datenbank zu groß ist, wenn zu viel alter Kram drin ist, dann ist die Laufzeit auch entsprechend lang.
Ja, habe ich da. Oder wenn man vielleicht darüber nachdenkt, auch in die Cloud zu gehen mit seinem S/4HANA-System.
Auch das.
Ist natürlich, Cloud-Speicher kostet auch Geld. Ist zwar nicht die Riesensumme, glaube ich, die das jetzt ausmacht, ob die Datenbank ein bisschen größer ist oder nicht, aber also darum soll ich jetzt Daten übernehmen, die ich ohnehin nie wieder brauche. Ne?
Ja, das auf jeden Fall. Und das nächste ist, irgendwann ist man ja mal so weit mit dem Projekt, dass man jetzt live geht. Und wenn man jetzt dann, ja, denken wir mal an große Finanztabellen oder auch Materialstämme und Bewegungsdaten dort, die werden ja alle zusammengedampft, die werden ja komplett neu organisiert. Also ein Merkmal von dem S4 ist ja, dass die Datenstruktur eine ganz andere ist. Also man kennt das heute, wir haben einen Materialstamm und im Materialstamm haben wir ein paar Werte für die Lagerbestände, Lagerortbestände und so weiter. Es steht im Materialstamm. Wir haben in der Finanz haben wir die klassischen BKPF und BSEC-Tabellen, wo unsere Finanzbelege drin stehen und ganz viele Indextabellen. Und das wird ja alles komplett umorganisiert. Diese Tabellen entfallen, die gibt es dann noch als Kompatibilitätsviews und wir haben neue Tabellen. Und das wird alles umgeschrieben. Und wenn wir das vorher schon archiviert haben, dieses Umsetzen viel schneller.
Richtig. Also wenn ich am Schluss zum Go-Live nur wenig Zeit habe für meine Downtime, wo das System dann wirklich für keinen zur Verfügung steht, weil die Systeme ja oft auch in verschiedenen Zeitzonen verwendet werden, dann wäre Archivierung auf jeden Fall das Mittel der Wahl, um die Downtime möglichst zu reduzieren. Das kann ich eigentlich schon relativ früh, sogar als losgelöstes Projekt vor der S/4HANA-Migration oder vor dem S/4HANA-Migrationsprojekt vorher schon starten.
Ja, absolut. Man sollte da auf jeden Fall auch früh dran denken, damit dann nicht bei der ersten Testmigration auffällt, uns läuft die Zeit weg. Also ein Wochenende wird dann am Ende doch sehr kurz.
Genau. Und wie geht's dann weiter? Ich habe jetzt meine Strategie, ich mache Brownfield, ich habe Activate gefunden, ich habe alles wegarchiviert. Was wäre der erste Schritt? Was würdest du als erstes machen?
Was ich als erstes machen würde, ist, ich würde erstmal einen Readiness-Check machen. Das ist einfach, wir müssen ein paar Hinweise ins System einspielen und dann gibt es passende Fury-Oberfläche, die sagt mir, wo muss ich überall hinschauen? Wo hat die SAP Neuerungen, wo ich mich entscheiden soll, nehme ich das Neuere oder nehme ich das Alte? Oder habe ich Sachen, die ich mir anschauen muss, ob es noch genauso funktionieren wird wie vorher? Die SAP sichert sich da so ein bisschen ab.
Okay.
Ja, es gibt das Gleiche auch nochmal in der SAP GUI, wenn man jetzt nicht über Fury das alles bedienen möchte. Ist ja gerade, wenn man vielleicht noch auf dem ECC ist und da jetzt vielleicht die ganzen Fury-Anwendungen noch nicht eingerichtet hat, dann ist man ja vielleicht auch eher in der GUI zu Hause und versucht es von da. Und geht von da auf das Projekt an, dann geht man den Schritt. Die Transaktion ist, kommen die schon uns. Ist irgendwas/ und dann kommt irgendwas dran.
Ja, alles gut.
Und da gibt's dann eine lange Liste mit Themen, wo dann erstmal steht, was man sich alles anschauen muss. Da kann man dann auch wunderbar sich durchnavigieren, wo dann die Beschreibung von dem, was man da auf einer hohen Flugebene als Zeile erstmal sieht, immer detaillierter wird. Das geht runter bis zur Nennung von OSS-Hinweisen, die man bitte zu diesem einen Punkt lesen und studieren soll und prüfen soll, einspielen soll. Das hilft einem halt beim Lösen dieses Findings.
Typische Laufzeit für den Readiness-Check?
Ja, das habe ich ja eben schon gesagt, abhängig von der Datenmasse. Aber man kriegt das so in 2 bis 4, 5 Stunden durch.
ist der durchgelaufen, dass man ein Ergebnis sieht.
Dass man das Ergebnis sieht, genau.
Das die Ergebnis Lösung, bearbeiten dauert.
Das ist dann ja die Arbeit, die man dann eigentlich machen muss für diese Migration.
Kommt auf die Anzahl Treffer an und den Schweregrad der
Schweregrad, was alles im System existiert und so weiter. Es gibt ja so ein paar Dinge, man muss zum Beispiel, gibt es ein paar Sachen, die gibt es im S4 nicht mehr. Ja, zum Beispiel muss man Optispo-Bereiche umstellen. Ja, es gibt das Thema Business-Partner. Ja, die müssen eingeführt sein. Also es passiert nichts, wenn das nicht vorher gemacht ist. Also diese beiden Dinge habe ich bisher bei jeder Migration, sind sie mir begegnet. Businesspartner muss gemacht sein, Dispo-Bereich muss angelegt sein. Sonst startet da gar nichts.
Ja.
Alles andere kann man sagen, da könnte man sich auch im Rahmen des Upgrade-Prozesses so durchnavigieren und von Fehler zu Fehler hüpfen. Aber das Ding startet nicht, wenn das nicht vorab schon gemacht ist. Darum wäre auch das vielleicht eine Möglichkeit, wenn man vorab schon Sachen beginnen möchte.
Neben der Archivierung
könnte man das Thema Dispo-Bereiche oder auch die Business-Partner-Umstellung könnte man machen. Das können losgelöste Themen sein, die man sich mal im Release schon mal vornimmt oder so.
Ja. In dem Readiness-Check ist da auch der Custom-Code-Check?
Nee, das ist nochmal eine eigene Baustelle. Das ist, wäre ich auch drauf gekommen. Das nächste, was man machen muss, ist einfach mal den ATC einrichten. Ja, ob man es mit dem Remote-ATC macht oder auf dem System, das ist auch egal. Man muss dann nur dafür sorgen, dass man die richtigen Prüfvarianten hat. Auch die findet man in OSS-Hinweisen und dann lässt du den durchlaufen und dann gibt es eine lange, lange Liste von Dingen, die man sich anschauen soll.
Ja.
Genau, also ich habe bisher noch kein Projekt gesehen, wo es keine lange Liste gab. Die Frage ist halt, wie lang ist sie? Aber lang sind sie, oder?
Ja, okay.
Weil kein System so perfekt ist, dass da nichts zu tun wäre.
Ja.
Da findet man alles Mögliche. Man findet Zugriffe auf Tabellen.
Das ist diese klassische Order-By-Geschichte.
Genau. Ja, also wer
das vielleicht kurz erklären?
Genau. Also die klassischen Oracle-Datenbanken, die man früher genutzt hat, die liefern das Ergebnis zurück in der Sortierung des Index, über den zugegriffen wurde. Na, nicht der Schlüssel. Aufpassen. Das Index. Ja, wenn das System über den Sekundärindex geht, kannst du es auch in der Sortierung gekriegt haben. Aber in der Regel läuft es immer über den. Ja. Und die HANA-Datenbank liefert zufällig. Also da muss man schon sicher sein, dass man mal eben einen Sort
dazwischen legt. Order by Primary Key oder irgendwie
so. Ja, was, genau. Man da dran. Also oder das oder man sortiert die Tabelle danach eben nochmal nach. Das kann man auch machen.
Genau.
Das sind so Dinge, die gemacht werden
müssen. Das heißt, man weiß eigentlich, bei jeder Kundenentwicklung, bei jedem Select auf die Datenbank, muss man am Ende irgendwie so ein Order bei.
Ja, muss man eben dazu bauen, damit man sicher ist, dass man in der Folgeverarbeitung die gleiche Reihenfolge findet. Also schwierig wird es halt, wenn man dann so Binary Search Zugriffe hat, weil dann auf einmal der nicht mehr funktioniert.
Ja, klar. Okay, ist jetzt keine Raketentechnik, aber es ist eine
Fleißarbeit. Genau. Ja. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Woche schon mal gesagt, das ist halt abhängig, was für Findings man hat.
Hm.
Man kann diese Findings, das haben wir in der Vergangenheit immer so gemacht, klassifizieren. Wir haben die gruppiert und haben dann Leute losgeschickt, nicht programmweise, sondern wir haben die dann eher findingsweise losgeschickt, sodass halt die Leute in verschiedenen Programmen die gleichen Dinge behoben haben. Dass man nicht jedes Mal eine neue Lösung überlegen muss, sondern man hat gesagt, okay, du korrigierst das, du machst das.
Das heißt, der Kollege, der die Order-By-Sachen machen musste, der hat dich vorher geärgert.
Ja, vielleicht. Ja, genau.
Okay.
Ja, oder das sind vielleicht eher jüngere Kollegen, die vielleicht noch nicht so viel mal so Fleißarbeit gemacht haben. Das ist ja gar nicht abwertend gemeint oder despektierlich gemeint, aber das sind halt Dinge, die vielleicht für Leute, die noch nicht so lange in dem Thema unterwegs sind, auch schnell zu machen sind, um dann aber auch den Test zu machen, um sich da reinzuarbeiten. Das kann man gut machen.
Automatisierte Korrektur für diese Problematik gibt es noch nicht? Ja. Okay.
Also man könnte überlegen, ob man sich so etwas baut, aber dann bist du ja schnell wieder bei Dingen, die man eigentlich nicht haben möchte im System, wo du sagst, ich lese den Code aus, der gefunden wurde, und spiele dann Coding-Zeilen dazu. Ich glaube, da sollte ruhig ein Mensch noch drauf gucken. Weil es vielleicht auch nicht immer so einfach ist. Weil wie genau sortiert werden muss, ist ja vielleicht auch nicht klar.
Ja.
Weil vielleicht ist es in der Vergangenheit immer so gewesen, dass sie in der richtigen Sortierung kam. Aber warum kam sie so? Vielleicht sie denn doch aus einem anderen Index entnommen.
Ja, okay.
Das kann sein.
Naja,
und dann gibt es und andere Dinge, die man hat, ist, man greift auf Tabellen zu, die vielleicht nicht mehr gefüllt werden. Also Statustabellen.
Ja, und VBUB oder
vor,
so.
Genau, VBUB.
Die BUB und die BUK, die sind nicht mehr da. Ne?
Genau. Ja, die sind noch da, werden dann hier geschrieben. Das ist sehr hinterlistig. Also gerade wenn man
da, Tabellen hat man gelassen.
Die sind da, aber die werden nicht mehr fortgeschrieben. Die Statusinformationen, die da drin standen und da stehen, sind in die SD-Belege gewandert. Mhm. So, wer das nicht weiß, VBUK, VBUB, das sind so die Status-Tabellen für den Vertrieb.
Mhm.
Und in die Tabellen VBAC und VBAP sind jetzt diese Informationen direkt reingewandert. Ergibt auch Sinn. Also es,
ja, hätte man auch vorher schon machen können.
Hätte man auch vorher schon machen können, aber naja.
Okay. Ja klar, sowas muss man sicherlich von Hand analysieren und,
ja,
und verstehen und überlegen, wie das im Kontext auch irgendwie...
Ja. Und wer mit sowas beginnt, den Teams, die sich diesen Themen dann annehmen wollen, kann ich nur raten, sich da vorher mal mit Experten, die das schon mal gemacht haben, zusammenzusetzen und zu überlegen, wie man das Team, das da rangeht, auch schult. Also dass man sagt, pass auf, die Themen müssen wir auf jeden Fall angehen. Und dann ist es ganz geschickt, da auch wieder diese Themen erstmal zu clustern und dann an die verschiedenen Personen zu verteilen.
Mhm.
Dann können die das machen und dann kann man sich nachher nochmal austauschen.
Ja.
Das bietet sich schon an.
Ja. Gut. Ja. Schreiben auf Tabellen haben wir ja auch noch.
Ja, das ist auch, wer jetzt Updates auf Tabellen macht, da gibt es natürlich auch Änderungen. Wenn es eine Tabelle nicht gibt, die nicht mehr gelesen wird, ja. Wobei man sich natürlich fragen muss, warum mache ich direkte Update?
War vorher schon nicht.
Ja, das war vorher schon eine Sache, wo man sich da fragen musste, warum wird das gemacht?
Ja.
Wenn man es über die Standard-BAFIs macht, dann sollte es kein Problem darstellen.
Ja.
Und ich hoffe, es wird so getan.
Ja.
Und wenn man es nicht tut, dann ja, muss man halt mit der entsprechenden Expertise auf diese Coding-Zeilen schauen und das entsprechend anpassen.
Ja. Okay.
Es ist halt kein Selbstläufer, das kann man sagen.
Ja, klar.
Aber für Tabellen, die halt nicht mehr existieren, das gibt's ja auch. Es gibt ja einige Tabellen, die von der SAP einfach entfernt wurden. Gibt es dann aber sogenannte Kompatibilitätsviews. Wenn wir wieder auf die, da bleiben wir im Vertrieb. Da haben wir die, wie heißt die MatDoc zum Beispiel Tabelle. Da steht alles Mögliche jetzt drin. Das ist aus diesen, aus der MSEC und MKPF, das sind früher die Bahneingangsbelege und Materialbewegungen gewesen. Die Tabellen sind noch da, sind nicht mehr da. Dafür existiert jetzt Kompatibilitätsviews, die auf die Tabelle MatDoc spiegeln. Und wenn ich auf die alten Tabellen noch lese, wird über TDS-Views, die halt im Hintergrund existieren, auf die MatDoc zugegriffen und ich bekomme die Ergebnisse über einen Zugriff auf die MKPF wieder geliefert.
Also die Views heißen genauso, ja, habe ich verstanden.
Ja,
Views heißen genauso wie damals die Tabellen, sind nur eben keine Tabellen mehr, sondern jetzt Views.
Genau.
Ja, okay. Damit ergibt sich auch, dass das mit dem Update schwierig wird.
Dann wird es kompliziert,
weil das ganz genau nicht geht. Ja, okay. Habe ich verstanden.
Ja.
Gut, dann gibt es noch das Thema mit dem WM für die Kunden, die halt noch das alte WM im Einsatz haben.
Ja, das ist nochmal so ein Sonderfall. Wir hatten ja vor mit dem Wegfall von dem oder mit dem Auslaufen des ECCs und da kommt nochmal so ein Sonderfall mit dem SAP WM. Ja. Also dieses WM ist ja, wenn man in die Vergangenheit blickt, ist es ja schon eine Ewigkeit eigentlich durchs EWM abgelöst.
Mhm.
Ich glaube 2001, 2003, irgendwann früh 2000er, als die SAP mit ihrer MySAP unterwegs war, als das CRM, das SRM und so weiter. Und
gibt es das EWM schon?
Ja, auch so früh haben die damit schon angefangen.
Ja, okay.
Das geschieht schon sehr lang. Jetzt hat man das aber, es ist so darum heißen, im EWM auch einige Transaktionen, die heißen dann SCM.
Hm.
Weil die aus der Ecke noch.
Ja, gut, das war mir bewusst, dass es so lange her ist, war mir nicht klar.
Ja, okay. Ja, die Zeit vergeht schnell. Auf jeden Fall läuft das ERP aus und das EWM löst jetzt auch endgültig mal das WM ab.
Mhm.
Ja, früher war das EWM ja eine eigene Installation, die ist jetzt in das S4HANA gewandert. Wir haben das Embedded EWM und die Idee der SAP ist auch, das WM loszuwerden und dann bitte in Zukunft das EWM zu nutzen. Jetzt gibt es aber auch viele Kunden, die brauchen diese ganzen Dinge, die das EWM bietet, nicht. Und die möchten gerne auf dem WM bleiben. Das WM selber ist aber nur noch bis Ende 25 nutzbar. Mhm. Im S4HANA. So, ich muss mal eben diese ganzen Begriffe sortieren. Genau. Ja. Wenn ich auf dem ECC bleibe, kann ich es weiter nutzen, weil da habe ich keine Alternative. Das heißt, wenn wir diesen Schritt gehen mit der Extended Maintenance und so weiter, können wir das WM weiter nutzen. Gehen wir aber, oder sind wir schon auf S4HANA, dann ist es nur nutzbar bis Ende 25. Mhm. Und dann schaltet man um auf das SRM. Das ist nicht das Supplier Relationship Management, auch wenn die Begriffe da verwirrend sind und die Abkürzungen doppelt benutzt werden. Aber irgendwann geht auch der SAP, gehen die Abkürzungen die raus.
Aus, ja.
Wir sind da beim Stockroom Management. Das Stockroom Management ist im Grunde das SAP WM. Mhm. Die Tabellen bleiben die gleiche. Also wir haben weiter unsere Quants, die stehen in der LQA, Transporter, LTAC, LTAP, das bleibt alles gleich. Aber es gibt der Funktionsumfang wird eingeschränkt. Mhm. Beispiel dafür ist das Wellenmanagement, das ist nicht mehr nutzbar. Mhm. Und die Fremdsystemanbindung zum Beispiel. Also habe ich ein Lager, einen Lagersteuerrechner, den ich dann anbinden will, dem ich früher diese WM-Tort und Toco iDocs übermittelt habe. Das geht nicht mehr.
Das geht nicht mehr.
Nein. Das ist von der SAP dann untersagt. Das muss dann doch mit dem EWM gemacht werden. Mhm. Da gibt es das alles weiterhin, da kann ich weiter. SCM heißt es dann nämlich SCM, WM-Tort, WM-Toku. Die kann ich dann benutzen, um das zu machen.
Okay.
Ja. Um das rauszufinden, ob ich da betroffen bin von diesen, von diesen Einschränkungen, von diesen Limitierungen des Stockroom Management, gibt es auch einen Hinweis, können wir in die Shownotes packen. Mhm. Ja, falls das Thema gleich kommen sollte.
Ja.
Ja, und ein Hinweis, der heißt, glaube ich, Stockroom Management, irgendwas heißt der Report, den man dann da ausführen kann, und der gibt dann eine Liste raus für alle möglichen Lager, die man im System eingerichtet hat, und sagt, dann ist das grün, ist das rot, sind schöne Haken und Ampeln dahinter.
Ja, cool. Mhm. Gut, das wäre der WM-Part. Dann haben wir noch das Thema SAP GUI versus Fiori Apps. Wir sind jetzt beim Brownfield. Ich könnte jetzt einfach sagen, ich arbeite weiter mit meinen SAP GUI-Transaktionen, wo sie noch da sind.
Ja.
Da gibt es einige wenige, die verschwinden.
Ja, es gibt Sachen, die sehen ein bisschen anders aus. Ja, einige verschwinden. Beispiel, was mir jetzt sofort immer einfällt, ist irgendwie, als wir jetzt bei Martin, das waren die Hausbanken, ich glaube, die Anlage von Hausbanken. Das, die Transaktion war aber weg.
Okay.
Gab nur die App.
Okay.
Ja. Das sagt einem aber auch der Readiness-Check.
Okay.
Ja, das ist, ja, das,
gut, ist, was ist jetzt, das ist nicht so, dass es flächendeckend GUI-Transaktionen weggefallen sind, sondern es ist eher exotisch oder die Ausnahme. In der Regel sind die GUI-Transaktionen noch da.
Sind noch da.
Und wenn ich das Schmalspur machen will, kann ich mit meinem GUI weiterarbeiten. Ja. Ich habe aber natürlich auch die Möglichkeit, bei vielen Sachen, was weiß ich, Auftragsanlage oder solche Sachen, dann die Apps zu verwenden.
Na klar.
Wenn ich, solange ich mit der Auftragsanlage im Standard geblieben bin, sollten die Apps eigentlich auch im Standard funktionieren.
Das sollte funktionieren. Also das geht natürlich, dafür sind sie ja gemacht.
Ja,
man hat da aber wieder so ein paar Dinge, die dann halt neu auf die Organisation, die das einführt, zukommen. Man muss halt das Launchpad einrichten. Man muss da über die Berechtigungsverwaltung für das Launchpad sich so ein bisschen schlau machen und das einführen. Man muss Anwender und Vendor neu schulen. Die Idee von Fiori ist zwar, es geht ohne Schulung, aber vielleicht muss man da doch dem einen oder anderen noch ein bisschen was erklären.
Ja.
Das ist dann halt etwas, was dazu geht.
Eine abschließende Frage hätte ich vielleicht noch. Wenn du ein Angebot machst jetzt, um einen Brownfield-Ansatz zu bewerten, wie teuer wird das? Wie machst du das? Auch über den Readiness-Check?
Ja.
Ist die beste Variante eigentlich.
Ja, natürlich, man weiß ja gar nicht, was auf einen zukommt. Und um da überhaupt eine Idee zu haben, was erwartet mich alles? Also ich habe vorhin, haben wir darüber gesprochen, dass ja vielleicht die Business-Partner umstellbar gemacht werden muss.
Ja.
Habe ich überhaupt das Thema Dispo-Bereiche? Das sind ja Dinge, die sehe ich da alle, und ich sehe darin auch, was alles in diesem System schon passiert ist und was der Kunde alles nutzt. Das fällt mir da alles auf, und dann würde ich immer sagen, schau dir den Readiness-Check an und den Custom-Code-Check. Weil du kannst ja auch sagen, okay, es ist gar nicht so viel, aber es ist irre viel Custom-Code.
Ja. Damit können wir eine relativ verlässliche Schätzung machen, wie viel Aufwand steckt denn da so drin in so einem rein technischen Release-Wechsel, den man da jetzt macht. Ne? oder Upgrade, wie man es nennen will.
Und dann muss man halt auch sagen, wenn man sich dann dafür entschieden hat, den Brownfield zu machen, ich glaube, das hatten wir letzte Woche schon mal gesagt, dann sollte man auch versuchen, dabei zu bleiben. Also nicht die Tür zum Bluefield, das ist ja vielleicht die Überleitung zu unserer nächsten
zur nächsten Folge, ja.
Ja, zur nächsten Woche oder so, dann sollte man wirklich dabei bleiben und sich dann auch disziplinieren, nicht sagen so, oh, wir könnten aber jenes noch machen und wir gucken da nochmal hin. Dann sollte dann versuchen, da auch Brownfield zu machen. Ja. Und das ist nicht immer einfach, den Fachbereichen vielleicht zu sagen, je nachdem, wie verwöhnt die auch sind, was das Einbringen von Änderungen angeht und wie weit die da mitreden dürfen, dass man denen sagt, ihr müsst jetzt nochmal eben warten, bis wir das abgeschlossen haben und dann gehen wir diese Themen an.
Es ist natürlich entscheidend auch eine Neugier. Es ist ja auch verlockend.
Ja.
Man hat ja diese alte Lösung im alten System, die hat ja immer funktioniert.
Die hat immer funktioniert und dann sagt man, man kommt mit etwas Neuem und Leute, ja, die IT des Kunden selber ist ja auch neugierig drauf. Die wissen ja auch, was da kommt. Es entsteht ja so ein bisschen Lust auf das Neue.
Ja.
Und da zu sagen, wartet aber noch die 3 Wochen, 4, 5 Wochen, bis wir soweit sind.
Ja, klar. Kann man ja in der zweiten Phase dann trotzdem noch mal überlegen. Okay, ich denke, wir haben über alles gesprochen, über was wir so sprechen wollten
im Vorgespräch. Ich glaube, wir haben soweit alles alles geschliffen, wohin wir schauen wollten.
Genau, und wieder ein kleines bisschen überzogen mit unserer Zeit, ist aber nicht schlimm, das schneiden die alles raus. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank für die Folge, hat Spaß gemacht, das wieder mit dir zu machen. Wir freuen uns über Feedback, E-Mails, Fragen, Wünsche, was immer ihr auch habt, an podcast@sap-x-plane.de. Wir packen ein paar Sachen in die Shownotes, ein paar Hinweise, nochmal den Link auf den Roadmap-Viewer für die Activate-Methode vielleicht.
Ja. Den SRM-Hinweis können wir reinpacken.
Den SRM-Hinweis können wir auch noch reinpacken. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Und tschüss.
Ciao.
ABAT. Gemeinsam Freiräume schaffen.